Reformation und Erweckung. Und ich freue mich darüber zu sprechen. Weil bei diesem Thema hat Gott was in meinem Herzen angerührt und ich erzähle euch nachher auch, wie es dazu kam. Ich kann das nämlich verorten, wo das war, an welchem Ort das war. Aber zuerst möchte ich euch mal sagen, was Reformation und Erweckung gemeinsam haben. Wir haben ja schon viel über Reformation gehört, aber wenig, jedenfalls an diesem Wochenende, über Erweckung. Aber lasst mich erstmal damit anfangen, die Gemeinsamkeiten herauszustellen. Danach sage ich euch auch noch, was ich unter Erweckung verstehe. Obwohl einige von uns ja mit Erweckung auch Geschichte haben, zumindest mit der Sehnsucht nach Erweckung. Und ihr könntet das auch erzählen, was ihr darunter versteht. Reformation und Erweckung haben vieles gemeinsam. Beides ist ein geistlicher Aufbruch. Die Menschen blieben nicht stehen, wo sie waren, sondern sie sind bewusst aufgebrochen und haben sich hineinnehmen lassen in den Fluss des Geistes, in den Willen des Heiligen Geistes. Und beides, Reformation und Erweckung, hat etwas Neues geschaffen, hat eine neue Zeit eingeläutet. Bei der Reformation weltweit, bei Erweckungen werden ganze Landstriche, Orte, Regionen oder Länder erfasst. Eine Erweckung, und das kann ich hier schon mal einflechten, ist wie ein geistlicher Flächenbrand. Sie beginnt damit, dass Einzelne neu erfasst werden vom Geist Gottes, dass Einzelne sagen, ich möchte mehr. Und irgendwann antwortet Gott und gibt dieses Meer, und zwar so, dass es nicht verborgen bleibt. Das kann sein, dass sich auf einmal Menschen bekehren, die vorher wie tot für Gottes Anspruch waren. Das kann sein, dass eine Gemeinde, die in netter Weise vor sich hindümpelt oder auch ein bisschen mehr hat, auf einmal feurig wird. Das kann sein, dass Einzelne von ihrem Gewissen durch den Heiligen Geist überführt werden und sagen, ich lebe nicht so weiter, ich mache das jetzt anders, ich kehre um zu Gott. Erweckungen sind vom Wort Gottes und vom Geist inspiriert und können hochemotional sein und sie sind es meist auch. Das sind Erweckungen. Und wenn einer, wir haben eben darüber gesprochen, einer, oder eine Gruppe in der Gemeinde oder eine ganze Gemeinde oder noch mehr davon erfasst werden, dann zieht das seine Kreise. Und nachher ist eine ganze Landschaft anders, weil so viele Christen da sind, die anders leben. Dann verändert sich das geistliche Klima, das soziale Klima. Dann werden auf einmal ist Hilfe da, Hilfsangebote, die es vorher nicht gab. Auf einmal schließen Wirtshäuser, sowas hat es alles gegeben. Das mal so ein ganz kurzer Überblick, wie Erweckung beim Einzelnen beginnt und sich weiter bewegen kann durch ein ganzes Land, aber eine Reformation ist in meinen Augen noch mal einen Schritt höher. Da wird eine ganze Kultur umgekrempelt und manchmal eine ganze Welt. Aber ich glaube, wir können keinen feinen Unterschied ziehen, das ist Gottes Sache. Es ist Gottes Sache, wie weit er eine Erweckung gehen lässt und ob vielleicht aus einer Erweckung eine Reformation wird. Aber ich komme da gleich noch ein bisschen genauer zu. Aber bei beiden, bei Erweckung wie bei der Reformation, werden Menschen im Innersten berührt. Sie werden berührt und befähigt, anders zu leben. Und das Evangelium nimmt einen weiten Sprung nach vorn. Und natürlich berührt das Kultur und Gesellschaft und das Miteinander der Menschen. Und jetzt kommt eigentlich schon mein Punkt, worauf dieser ganze Vortrag zielt, nämlich: Für beides, für Erweckung und für Reformation, können wir eine Haltung einnehmen, in der wir empfangsbereit sind. Also wie kann Erweckung weitergehen, wie kann Veränderung kommen, indem der Einzelne sagt, ja Herr, genau das will ich. Ich will aufstehen für Erweckung, ich erkläre mich bereit, ich will für Erweckung beten, ich will für dich da sein, ich will deine Erweckung weitertragen, ich will dir in den Ohren liegen, bis du Erweckung schenkst. Und jetzt könnte man sagen, ja, das wollen wir irgendwie alle, aber es geht nicht darum, ob wir das alle wollen, sondern ob wir das wollen und Durchhaltevermögen haben, uns nicht entmutigen lassen und auch bereit sind, den Preis dafür zu zahlen. Und darüber möchte ich jetzt gerne reden, was das heißt. Und ich möchte, dass ihr euch nicht entmutigt fühlt und sagt, nee, das will ich alles nicht, viel zu hoch. Wenn Gott wirklich an unserem Herzen rührt, dann wollen wir das. Oder wir werden so geführt, dass wir bereit sind, Schritt für Schritt da weiterzugehen. Und ich glaube, wenn wir das wollen und da neu eintreten und alte Barrieren hinter uns lassen, alte Enttäuschungen, dann wird in unserem Land was geschehen, was das Land dringend braucht. Ja, also wir gehen da mal durch. Mal gucken, ja, es geht mir darum, dass wir alle eine Haltung einnehmen, bei der empfangsbereit sind, wo der Heilige Geist freie Bahn hat. Und dann haben wir den ersten Schritt der Erweckung gegangen. Und ich wünsche mir so, dass jeder das will, heute diese Haltung einnimmt. Und damit seid ihr den ersten Schritt für Erweckung und Reformation gegangen. Wie Gott reagiert, wie er handelt, wie schnell das geht, ist eine zweite Sache. Aber wir können Ja dazu sagen. Und das ist der entscheidende Schritt, denn wenn wir Ja dazu sagen, hat Gott das gehört und er vergisst das nicht. Ja, ich möchte 3 Punkte mit euch durchgehen, die damit zu tun haben, dass wir dieses Ja sprechen können. Um ein Ja für etwas zu sprechen, muss man wissen, wozu spricht man das. Und deswegen heißt mein erster Punkt, durchgeblickt. Ihr sollt durchblicken, worum es geht. Durchgeblickt. Wir brauchen geistlichen Durchblick. Wir brauchen es, dass wir die Welt so sehen, wie Gott sie sieht und die Möglichkeiten sehen, die Gott sieht. Und diese Möglichkeit, die Gott sieht, ist, dass an jedem Ort Erweckung hervorbrechen kann. An jedem Ort. Es gibt da keine Ausnahmen. Habt ihr den Glauben, dass an eurem Ort Erweckung hervorbrechen kann? Amen. Noch jemand? Okay, also in Hamburg, wo war das andere? Wetzlar, Hamburg, bitte? Sauerland, ja? Ja? Hamburg, Schönefeld auch, ja? Offenbach? Eibelshausen? Ja? Okay. Okay, ich möchte so ein bisschen bei diesen Orten mal bleiben, einfach weil mein Herz wird so angerührt von Orten. Ich bin gern unterwegs in Deutschland, gehe dann durch das Land, fahre da durch und gucke mir immer so an, was ist hier so schön. Ich habe auch Kunstgeschichte studiert, ich liebe das. Aber ich versuche auch rauszufinden, was hat Gott hier schon gemacht, was will er noch machen? Und ich will für die Orte beten. Bei uns war mal, das kam von der Wächterruf-Gebetsbewegung, habe das schon ein paar Mal erzählt, aber ich erzähle es trotzdem nochmal. Da war mal ein Wort, dass jemand gesehen hat, wie Beter um einen Tisch standen und da war eine Landkarte von Deutschland drauf. Und über dem Tisch schwebte eine Wolke, die war so goldgelb und das war eine Wolke voll Öl. Öl ist ein Bild für den Heiligen Geist. Und derjenige, der das Bild hat, hat gesehen, wie an manchen Orten Beter sich ausstreckten mit ihrem Gebet für Erweckung und damit das Öl aus der Wolke in ihre Region zogen. Dem Heiligen Geist sagten, komm und schenk Erweckung. Aber an manchen Orten, in manchen Regionen Deutschlands waren keine Beter da. Und ich habe mir gedacht, gut, ich fahre hier gern durch Deutschland, jetzt bin ich in einem Ort, ich weiß gar nicht, ob hier Beter sind, die das schon gemacht haben. Wenn nicht, dann mache ich das jetzt. Und dann bete ich für den Ort. Und das sind keine langen Gebete und es geht nicht immer so in die Tiefe. Aber ich kann beten, Herr, ich segne diesen Ort, ich segne das Erweckung, komm, berühre hier Menschen an. Schenk deine Erweckung, mach hier freie Bahn, verherrliche dich, Amen. Ich kann auch länger beten, klar, aber wir dürfen es nicht so kompliziert machen. Aber Gott bietet uns so viel an, womit wir Menschen segnen können und Erweckungen sind eben eine Sache, die an einem bestimmten Ort entstehen. Vielleicht mal so ein kleiner Impuls, ne? Wenn er irgendwo rumfahrt oder so einen Impuls von Gott hat, segnet das Land, segnet den Ort, segnet die Menschen. Ihr zieht Segensspuren und die Ewigkeit wird das offenbaren. Und wisst ihr was mir aufgefallen ist? Dass die Reformation, wie auch viele Erweckungen, an scheinbar ganz unbedeutenden Orten stattgefunden haben und ihren Anfang haben. Ja, genau. Ne? Und da möchte ich euch wirklich mal von 2 Orten erzählen. Und der eine Ort ist Wittenberg, von dem haben wir heute schon vieles gehört, und den anderen sage ich euch gleich. Wir haben auch auf dem Beamer ein Bild von Wittenberg. Vielleicht kannst du das mal zeigen, dieser Ort, an dem Martin Luther gelebt hat, wo er hingerufen war als Bibelprofessor. Das ist das erste Bild auf der Folie. Wer war schon mal da? Okay. Gut, dann könnt ihr euch das jetzt vorstellen, solange das Bild noch braucht. Ich war zweimal da. Und Wittenberg ist keine große Stadt. Du kannst durch die Fußgängerzone gehen, die führt durch die Altstadt. Und am einen Ende der Straße ist das alte Augustinerkloster, in dem Luther wohnte. Und am anderen Ende der Altstadt ist das alte Schloss. Das wird gerade neu aufgebaut mit der Schlosskirche, an die er die Thesen genagelt haben soll. Und der Weg ist, so langsam kommt es. Und der Weg ist schnurgerade durch die Altstadt. Und du bist diesem Weg, das ist der Marktplatz von Wittenberg. Da seht ihr, das ist eine kleine Stadt, die ist hübsch, aber es ist eine kleine, normale Stadt mitten in Sachsen-Anhalt. Und ich zeige euch das, um euch das Normale zu zeigen, wo Erweckung und Reformation geschehen kann. Du gehst dann da durch, auch am Marktplatz vorbei, und dann brauchst du 12 Minuten vom einen Ende der Fußgängerzone zur anderen. 12 Minuten. Und ich weiß nicht, wie oft Luther diesem Weg gegangen ist. Ja? Die Stadt ist so klein, dass du sie in 12 Minuten durchquert hast. Vielleicht war er schneller als ich, vielleicht hat er es in 10 Minuten geschafft. Und ich denke mir, was da geschehen ist, ein ganz normales Pflaster, nichts Besonderes, jemand, der das geht, aber 10 Minuten für die Weltgeschichte. Als er das gegangen ist, am ganz normalen Ort und die Thesen veröffentlicht waren, da war die Welt anders. Könnt ihr euch vorstellen, dass an so einem hübschen, normalen Ort etwas so Umstürzendes geschieht? Erstmal denkt man das nicht. Aber das ganz Normale, Banale, das hat Gott erwählt, hat er so eine Vorliebe für. Er erwählt oft das, was in unseren Augen gar nicht so groß ist. Und setzt dort an. Also denkt nie, euer Ort, eure Gemeinde, ihr selbst seid so unbedeutend. Wenn ihr anfangt und sagt, ja, ich will das, dann setzt Gottes Heiliger Geist die Dynamik und nicht mehr das, was Menschen über euch oder ihr über euch und eure Gemeinden und eure Orte denkt. Und ich bin ein paar Mal diese Fußgängerzone hin und her gegangen, da gab es so viel zu sehen und ich bin sowieso gern zu Fuß unterwegs. Und irgendwas auf diesem Weg hat mich ganz stark angerührt. Irgendwann habe ich gemerkt, ich bin ja nicht nur Tourist, sondern ich stehe auf einem Boden, den Gott gebraucht hat. Und auf einmal wurde alles, was damals geschehen ist, so lebendig, weil ich wusste, das ist nicht im luftleeren Raum, das geht hier auf 12 Minuten Weg hin und her. Und wenn es hier auf 12 Minuten Weg hin und her geht und Gott hier gewirkt hat, dann kann er überall wirken, auch in Wetzlar oder im Sauerland oder in Hamburg oder wo auch immer. Versteht ihr? Das Normale hat er erwählt. Mitten in Deutschland liegt dieser Ort. Wir sind hier in Hessen. Hessen liegt auch in der Mitte in Deutschland. Wir sind noch in Mittelhessen, ja? Also in der Mitte von der Mitte und der Mitte. Und du kannst sagen, es ist alles so mittelmäßig hier. Aber wo Gott die Leute findet, bei denen er anknüpfen kann, ist nichts mehr mittelmäßig. Und denke nicht, du musst auf irgendeinen heiligen Boden oder so. Oder was immer du darunter verstehst. Wenn Christus in dir lebt, ist jeder Ort, auf dem du stehst, heiliger Boden. Und da kann was aufbrechen. Seht euch als die Leute, die das mitbringen und die einen Boden zum heiligen Boden machen, weil Christus in euch lebt. Das ist der eine Ort, Durchblick. Also Durchblick, wer ihr seid in Christus. Und einen zweiten Ort möchte ich euch noch sagen. Das ist nämlich der Ort Möttling, den kennen einige auch. Wer war schon mal in Möttling? Die Schwaben natürlich. Und prima, schön. Aber zeigt bitte das Bild noch nicht, erst wenn ich es sage. Möttling ist ein kleiner Ort im Nordschwarzwald bei Bad Liebenzell. Ich habe den besucht vor ungefähr 2 Jahren, weil in Möttling, ich wollte das unbedingt mal den Ort sehen, da ist nämlich was passiert, was auch die geistliche Landschaft so verändert hat, dass ich mich heute frage, ob man da nur von Erweckung reden kann oder ob es nicht doch schon eine kleine Reformation war. In Möttling, diesem beschaulichen Schwarzwalddorf, war Blumhardt Pfarrer. Den Namen Blumhardt habt ihr vielleicht schon mal gehört. Johann Christoph hieß der. Der kam als Pfarrer und wurde nach einiger Zeit in eine Sache hineingezogen, die man sich eigentlich nicht aussucht, jedenfalls die meisten Menschen nicht. Da war nämlich eine junge Frau in seiner Gemeinde, die unter solchen Attacken litt, die man sich gar nicht mehr erklären konnte. Die war eigentlich eine nette Frau, aber auf einmal verwandelte sie sich so mit so einem unangenehmen und aggressiven Verhalten. In dem Haus spukte es. Die Frau fing an zu schreien. Da waren Gruselgeschichten, die sie sah, von denen sie träumte, die man auch in dem Haus wirklich wahrnehmen konnte. Und zwar alle, die dahin kamen. Auch der Bürgermeister, wenn er da war, das waren nicht die Geschichten ein paar überspannter Leute. Das war wirklich so. Und ich erzähle euch nicht, was alles da geschehen ist. Das könnt ihr nachlesen, wenn ihr wollt. Aber es war wirklich gruselig. Und irgendwann, sagt Blumhardt, mir war klar geworden, dass hier was Dämonisches im Spiel war. Er hatte gemerkt, er war in einen Kampf gegen Dämonen gestellt. Das war 1845, das war also so gut 300 Jahre nach der Reformation. Und die Reformation hat viel Gutes hervorgebracht, aber sie hat auch manches verloren. Ja? Sie hat sich gegen Missstände in der katholischen Kirche gewandt, aber dadurch auch manche Einsicht, die in der katholischen Kirche ist und richtig war, mit weggeschoben. Die katholische Kirche hat immer vom Exorzismus gewusst, bis heute, also von der Geisteraustreibung. Die lutherische Kirche hat das lange überhaupt nicht gewusst. Und nun ist Blumhardt gekommen und hat erlebt, da war sowas in seiner Gemeinde und er hat aber kein Vorbild. Seit Jahrhunderten hatte keiner mehr offiziell jedenfalls Dämonen ausgetrieben in der lutherischen Kirche. Dann war da vorher noch die sogenannte Zeit der Aufklärung, wo man alles Übernatürliche geleugnet hat. Wie sollten die Menschen wissen, wie man damit umgeht? Dem Wort der Bibel haben sie da keinen großen Glauben mehr geschenkt. Und Blumhardt hat sich vorgetastet, gebetet, in der Bibel gelesen, sich Hilfe geholt, weil er wusste, er musste durch diesen Kampf durch. Und dann nach anderthalb Jahren kam der Durchbruch. Von dieser Frau, die so besessen war, von der Gottliebin Dittus, die hatte Geschwister, die wurden dann auch noch dämonisiert. Und dann war es auf einmal so, es kommt jetzt ein Zitat, das war an Weihnachten 43, da brüllte der angebliche Satansengel mit einer Stimme, die man kaum bei einer menschlichen Kehle für möglich halten sollte, die Worte heraus, Jesus ist Sieger, Jesus ist Sieger. Und die wurden im Dorf gehört, das war nicht leise. Und dann war die Frau befreit, der Kampf war zu Ende. Wir wissen dafür so viel, weil Blumhardt, der wurde natürlich verdächtigt, hat einen ausführlichen Bericht an seine Kirchenleitung geschrieben, das findet ihr im Internet. Und ich zitiere jetzt aus dem Text an die Kirchenleitung aus dem Landeskirchlichen Archiv in Stuttgart. Da heißt es nämlich, unmittelbar danach kommt es zu einer Erweckung der Möttlinger Gemeinde. Seit Anfang 1844 wird der Pfarrer überlaufen von Menschen, die beichten möchten und dann um förmliche Absolution, also das Zusprechen der Vergebung, bitten. Die Bewegung geht über die Gemeindegrenzen hinaus und nimmt noch zu, als einige bei der Absolution die Heilung seelischer und körperlicher Krankheiten erfahren. Nicht nur als Einzelfälle sind diese Heilungen bezeugt und nicht nur durch Blumhardt. Den Nimbus eines Wunderdoktors vermeidet er, bezahlen lässt er sich die Hilfe nicht. Und dann geht es so weiter, von 1850 an stellen sich Heilungen auch in der Ferne ein. Oft genügt es, wenn Blumhardt schriftlich seine Fürbitte zusagt. Und Blumhardt soll in der Zeit zwischen 1000 und 2000 Gottesdienstbesucher pro Sonntag gehabt haben. Warum sage ich das? Ich sage das, weil wir hier wieder einen Ort haben, der eigentlich völlig unbedeutend ist. Und völlig unausgebildete Leute, Blumhardt war dafür nicht ausgebildet. Der hat sich durchgekämpft, der ist auf das eingegangen, was der Heilige Geist ihm zu Füßen gelegt hat. Und weil er in diesen Kampf reingegangen ist und da durch wollte, hat er uns im Grunde wie Luther wieder was freigekämpft. Nämlich die verschüttete Wahrheit, dass wir in Jesus Christus Vollmacht haben, Dämonen auszutreiben. Aber er hat dafür bezahlt. mit anderthalb total anstrengenden Jahren und mit Leuten, die sich gegen ihn gewandt haben. Und wie war das wieder? Zeigst du mal das zweite Bild auf dem Beamer, bitte. Es war wieder ein völlig unbedeutender Ort. Das ist das Haus, in dem das geschehen ist. Und ein Steinfachwerk Geranium vom Fenster. Würdet ihr sagen, das sieht so aus wie der Ort, wo Gott Kirchengeschichte schreibt? Hat er getan. Wieder das scheinbar einfache, banale, alltägliche. Wieder ein Ort am Rand so, den man vorher nicht kannte. Aber wenn Menschen aufstehen und sagen, ich bin bereit, heiliger Boden, heiliger Boden. Ich glaube, heiliger Boden heißt, dass bei uns was aufbrechen kann, was für lange Zeit verschütt gegangen ist. Bei Luther war es die Wahrheit, die wir jetzt in diesen vier Pfeilern, in diesen vier Soli bedacht haben. Bei Blumhardt war es die Wahrheit, dass Christus uns Autorität gegeben hat. Ich glaube, es gibt noch andere Dinge, die verschüttet sind oder uns nicht richtig präsent sind und die Gott aufbrechen lassen möchte, die in der Bibel stehen. Aber jede Zeit überliest auch Dinge in der Bibel. Und er möchte uns Dinge bewusst machen, die er jetzt aus den Schätzen der Bibel herausholen möchte. Und das ist ein weiterer Punkt. Ich glaube nämlich, dass Gott zu bestimmten Zeiten bestimmte Dinge seinen Kindern deutlich macht. Und oft benutzt er dafür erweckliche Aufbrüche. Weil eine Wahrheit in den Mittelpunkt kommt, wie bei Blumhardt, und das zieht Kreise. Und da ist das Wort neu freigesetzt. Und viele, die darauf kommen, auch viele Generationen, knüpfen da an und können da weitermachen und müssen den Kampf nicht mehr in der Art führen wie Blumhardt. Ich stelle mir das so vor, ich denke da an einen Fluss, der irgendwie überbaut ist. Es gibt solche Flüsse, da hat man eine Straße drüber gebaut, über Häuser, und du siehst den nicht. Aber er ist da. Und wo Erweckung ist, da bricht irgend so mein unterirdischer Fluss, bricht wieder auf. Gottes Wahrheiten brechen wieder auf und sie sprudeln und sie erfrischen viele. Ich habe jetzt zwei solcher Wahrheiten genannt. Bei Luther haben wir schon gesagt, bei Blumhardt die Autorität, die wir in Christus haben. Und Gott hat Dinge, die er uns heute besonders klar macht. Wir haben ja vorhin die Frage auch gehört, wir haben einige Sachen jetzt bei Luther betont, da gibt es noch andere, ja, es gibt andere. Ich glaube, wo Gott heute dabei ist, uns Dinge klarzumachen, ist unsere Identität in Christus. Dass wir neue Menschen sind, neue Geschöpfe, das hat Luther nicht gesehen. Das war irgendwie mit drin, aber Luther hatte noch nicht die Erkenntnis, dass wir in Christus wirklich ein neuer Mensch sind. Jetzt kann man sagen, wie konnte er das nicht sehen? Leute, wenn du so eine Aufgabe hast wie Luther und du entdeckst diese vier Punkte, hast du mehr als genug gesehen. Es bleibt noch Arbeit für die nachfolgenden Generationen. Schlecht ist nur, wenn du denkst, Luther hat alles gesagt, ich bewege mich nicht weiter. Dann läufst du gegen die Wand. Dann bist du nicht mehr in der Spur Gottes und des Heiligen Geistes. Jedenfalls nicht, wenn es um die Dinge geht, die er jetzt den Menschen klar machen möchte. Durchgeblickt. Wenn ihr an ganz normalen Orten seid, euch ganz normal fühlt, wenn ihr denkt, da ist so viel Alltag und ihr dann aufsteht und sagt, aber ich will Erweckung, dann ist euer Alltag heiliger Boden und dann macht euch darauf gefasst, dass Gott was tun wird. Ich habe aber auch gesagt, das Ganze hat auch einen Preis. Und deswegen ist mein zweiter Punkt durchgeschüttelt. Ahnt ihr was? Ich sage nicht, dass das immer so sein muss. Gott kann eine Erweckung schenken, wo die Leute vielleicht vorher nicht so durchgeschüttelt werden. Ich weiß nicht, ob er es tut, aber er kann, wenn er will. Also wir wollen ihn in keiner Weise begrenzen. Durchgeschüttelt. War Luther durchgeschüttelt? War Blumhardt durchgeschüttelt? Fühlst du dich durchgeschüttelt? Manchmal, ja. Dich durchgeschüttelt kann ja sehr unterschiedlich aussehen. Ich glaube, dass heute viele Christen, die Erweckung wollen, durchgeschüttelt sind, weil sie sich mit so viel Enttäuschung auseinandersetzen müssen. Sie wollen das schon so lange und sie haben noch nicht gesehen, was sie wollen. Und da kannst du durchgeschüttelt werden von Frustration, von Verwirrung. Vielleicht warst du manchmal in Gefahr, fast auszusteigen aus deiner Erwartung. Vielleicht auch geängstigt, habe ich was verpasst oder so. Wenn du so durchgeschüttelt bist, gib die Hoffnung nicht auf. Vielleicht bist du aber auch durchgeschüttelt, weil du über dich selbst enttäuscht bist. Weil da irgend sowas ist, was auch in dir zwei Seiten hat. Du willst Erweckung, du willst wer von Jesus. Und auf der anderen Seite willst du eigentlich nur deine Ruhe. Kennt ihr das? Ich kenne das manchmal. Ich will was von Jesus, ich will Erweckung. Aber wenn du mich jetzt fragen würdest, sage ich, Jesus, heute lieber einen ruhigen Nachmittag. Ja, und ganz ehrlich. Und da kann auch sowas zerrissen in dir sein, das kann dich auch durchschütteln. Ich glaube, es gibt viele Gründe, warum wir uns durchgeschüttelt fühlen können. Es können Krankheiten dazu kommen, Dinge, die sich dir immer wieder in den Weg gestellt haben. Es gibt viele Gründe und nicht alle haben ihren Grund darin, dass wir Erweckung wollen. Aber ich nehme was wahr in der Christenheit heute, dass viele Christen so müde sind, zum Teil so enttäuscht, dass sie sich Dinge anders vorgestellt haben. Und ich sehe das und kann das total nachvollziehen. Aber wenn ihr euch da durchgeschüttelt führt, dann würde ich zwei Dinge sagen. Wenn du wirklich Ruhe brauchst, wenn du dich übernommen hast, dann nimm dir diese Ruhe mit Jesus. Nicht ohne ihn, aber mit ihm. Aber es kann auch sein, dass dich durchschütteln ein Zeichen dafür ist, dass wir kurz vor einem Durchbruch stehen. Und dann unterscheide da und auf keinen Fall, wenn du dich durchgeschüttelt fühlst, geh in den Rückzug. Geh ins Ausholen, wenn du es wirklich brauchst. Und wir alle brauchen täglich Zeiten bei Jesus zum Ausruhen, aber geh nicht in den Rückzug. Wirf nicht die ganze Sache weg. Lass deine Enttäuschung nicht dahin gehen, dass du sagst, das war alles nicht, sondern geh damit zu Jesus und lass das vor ihm sortieren. Satan möchte, dass wir uns in falscher Weise zurückziehen. Und manchmal denke ich, dass Leute enttäuscht sind und sie wissen nicht, dass hinter der nächsten Kurve die Erfüllung wartet. Ich weiß das auch nicht, aber ich glaube, dass Gott nicht mit unseren Sehnsüchten spielt, sondern dass er weiß, was er macht. Und dass sich Durchschütteln auch eine Phase ist, in der er unseren Glauben stärken will und wer durchhält, wird Wunder sehen. Denkt an Luther, denkt an Blumhardt. Sie waren bereit, den Preis zu zahlen und sich durchschütteln zu lassen. Und niemals wird Gott uns so durchschütteln, dass unsere Kräfte übersteigt. Ihr müsst nicht das erleben, was Luther erlebt hat. Ein Luther reicht. Aber ihr könnt das erleben, was zu eurem Leben gehört, was ihr gut bewältigen könnt, weil ihr gebraucht werdet und weil da, wo ihr steht, heiliger Boden ist. Luther und Blumhardt haben ihre Kämpfe für Millionen durchgekämpft und wir vielleicht für unsere Umgebung. Aber wer weiß, ist vielleicht unter euch einer, der auch noch zum Reformator wird. Durchgekämpft. Und jetzt noch das Dritte. Durchgebrochen. Ich meine da nicht durchgebrochen, sondern durchgebrochen. Ja, also da ist nichts kaputt gegangen, sondern da sind wir durch eine Barriere durch. Wenn wir durchgehalten haben in der Gnade Gottes, dann gibt es oft bei Leuten wie bei Luther oder bei Blumhardt Erlebnisse besonderer Art. Es gibt auch bei Leuten, die lange um Erweckung gebetet haben, Erlebnisse besonderer Art. Ich kann euch das nicht vorlesen, weil ich das Buch vergessen habe. Ich erzähle das mal. Das war bei Evan Roberts, dem Erwecker von Wales, Anfang des 20. Jahrhunderts. Der hat es erlebt, der hat so leidenschaftlich gebetet. Und dann war es so, dass eines Nachts ist ihm Gott erschienen. Und er hat dann nachts, ich glaube von 4 Uhr bis 6 Uhr oder 3, weiß ich nicht genau. Er hatte dann eine Zeit, wo er mit Gott richtig gesprochen hat, mit Rede und Antwort, Rede und Antwort. Es ging über Monate. Und wer sowas erlebt, der will nichts anderes mehr. Wer sowas erlebt, der ist bereit, immer weiterzumachen mit Jesus. Ich verspreche euch solche Erlebnisse nicht. Aber wenn ihr Erweckungsgeschichten lest, werdet ihr es immer wieder erleben, dass Leute solche Erfahrungen hatten. Oder dass auf einmal eine Kraft von Gott spürbar war, ihnen so nahe kam, so, sie so unter dieser Kraft dann am Boden lagen, so eine Begegnung mit der Herrlichkeit Gottes haben, dass sie zum Teil sagten, Herr, bitte hör auf, ich kann nicht mehr. Weil das für den Körper fast zu viel wurde. Aber Gott weiß, wo er Grenzen ziehen muss. Und Gott macht das nicht, um uns zu erdrücken, sondern Gott macht das, um zu zeigen, es gibt eine Dimension des Lebens mit ihm, die er uns offenbaren will, wenn wir bereit dazu sind. Und wer diese Erlebnisse hatte, der fürchtet, so habe ich das gehört, ich habe das noch nicht so intensiv erlebt, ein bisschen, aber nicht so, der fürchtet nicht mehr die Menschen, der weiß, wofür er kämpft. Und er ist fähig, Dinge in Angriff zu nehmen für Gott, so auf den Flügeln seines Geistes. Durchgebrochen, ich möchte noch was anderes dazu schreiben, durchdringen. Also durchgebrochen, aber es geht auch darum, was? Ja, das ist 4. Jo, machen wir eine 4 raus. Danke. Ich glaube, dass Gott heute möchte, dass wir die Kultur, in der wir leben, neu durchdringen als Christen. Ich meine damit nicht, dass es wieder ein christliches Abendland wird. Ich kann mir das so nicht vorstellen, wie es im Mittelalter war, dass alle irgendwie christianisiert waren, auch wenn sie nicht wirklich gläubig waren. Aber ich glaube, dass Gott es will, dass wir diese Salz- und Lichtwirkung, von der in Matthäus 5 erzählt, dass die stärker wird. Dass Leute uns begegnen und sie lecken sich irgendwie die Lippen, weil sie denken, was schmecken hier so salzig? Oder dass sie sagen, oh, was strahlt hier so? Und das sind wir, das seid ihr. Ja? Und wenn viel solches Licht ist und viel solches Salz, dann wird in der Kultur was verändert. Dann haben Christen wieder eine Stimme in den Medien zum Beispiel. Und du hast eine ganz andere Basis, wenn du mit deinem Nachbarn sprichst. Und wo Erweckungen sind und mehr Christen, da entstehen Werke, die hunderte von Jahren Menschen dienen. Da kommen Leute auf neue kreative Ideen. Die ganze europäische Kultur ist von Christen geprägt, die Kreativität aus dem Himmel empfangen haben. Und überall da, wo heute was Schönes ist, gucken Menschen hin. Unsere Kultur ist voll von Kunst und Kultur. Die Christen haben es noch nicht gescheckt. Die Christen denken immer, es muss alles ganz schlicht sein. Nicht alle, will nicht übertreiben, sorry. Aber manche denken, es muss alles ganz schlicht sein und Gefühle dürfen nicht sein. Haben aber vergessen, dass jedes melancholische Gefühl, das so oft in Kirchen herrscht, auch ein Gefühl ist. Also wenn du melancholisch bist in deinem Glauben, bist du sehr gefühlsorientiert. Aber die Werbung hat entdeckt, dass Schönheit und Dynamik und Poesie und Kunst die Menschen anspricht. Das haben die Christen auch mal kapiert gehabt und ich glaube, heute kapieren sie es wieder, weil Kreativität im Letzten von Gottes Geist gefördert ist. Wenn ihr es nicht glaubt, guckt mal in der Bibel nach, an welcher Stelle die ersten Mal die Rede davon ist, dass ein Mensch vom Heiligen Geist erfüllt wurde. Das war ein Kunsthandwerker im Alten Testament, kein Prophet. Ich glaube, wir brauchen heute diese Bereitschaft, dass wir sagen, wir möchten das wieder durchdringen. Nichts Gewaltsames, nichts jemand aufoktroyieren, aber einfach die Gaben leben, die Gott uns gegeben hat zu seiner Ehre. Und für Erweckung einstehen und beten und dann kann das Feuer hell aufflammen. Ich glaube auch, wir müssen heute sehr offen sein für diese Neuentdeckung in Gottes Wort. Keine neuen Lehren, aber verschüttete Lehren hochholen und leben, wie in den letzten 20 Jahren diese Lehre über die Identität, die wir in Christus haben. Und ich glaube, da wartet noch manches auf uns, was wir uns noch nicht vorstellen können, was man vielleicht in 20 Jahren wieder so in den Blickpunkt bekommt, weil der Heilige Geist es so highlighted hat. Und mir ist noch eins ganz wichtig, was wir heute auch durchdringen können, unsere Kultur, ist mit einer Gemeinsamkeit von Christen über Konfessionsgrenzen hinweg. Es liegt mir sehr am Herzen. Ich bin ja nicht gebürtig, aber ich bin ja katholisch aufgewachsen. Und mir liegt das sehr am Herzen, dass wir sehen und schätzen, was die anderen Kirchen und Gruppen an positiven Dingen mitbringen. Oft ist es so, dass neben ihr leeren Schätze vergraben sind, die auch die anderen segnen würden. Und wir wollen nicht die Irrlehren übernehmen, wir wollen die Schätze entdecken, die Gott anderen anvertraut hat. Denn gemeinsam können wir mit diesen Dingen wuchern und damit Menschen für Christus gewinnen. Ich bin sehr fasziniert davon, was zurzeit zwischen Katholiken und Evangelischen geschieht. Dass in der katholischen Kirche immer noch Lehren wie vom Ablass sind, ist eine Sache. Und da ist sicher vieles, mit dem viele nicht übereinstimmen können. Aber es wird immer deutlicher, dass die katholische Kirche viele Werte von Jesus Christus bewahrt hatte, die evangelische nicht mehr haben. Da geht es um moralische Dinge, da geht es auch um Kunst und Kultur. Aber manchmal lese ich, was katholische Bischöfe sagen, und das könnte auch ein evangelikaler Leiter gesagt haben. Da hat sich was völlig verschoben. Da geht es nicht mehr um die Konfessionsgrenzen. Da geht es darum, wer ist wie weit vom Geist entzündet. Und das geht quer durch alle Konfessionen. Natürlich müssen wir gucken, was wir übernehmen und nicht. Aber ich glaube, wir brauchen eine ganz, ganz neue Haltung der Vernetzung und der Bereitschaft für neue Begegnungen. Europe shall be saved, diese Bewegung, die gerade durch Europa geht, die ganz viele Konfessionen umfasst, ist ein Beispiel dafür. Menschen sagen, Europa soll gerettet werden. Gut, das ist ein bisschen unpräzise ausgedrückt, aber jeder versteht es emotional. Jesus Christus soll wieder groß werden in Europa, und wir haben was in Europa zu bieten, und wir arbeiten zusammen, und es bilden sich neue Allianzen unter den Christen, egal welche Couleur. Das gehört auch zur Erweckung dazu. Und auch die guten Beziehungen zu denen, mit denen wir ziemlich genau eines Sinnes sind. Also, durchgeblickt, wo ihr seid, ist heiliger Boden. Durchgeschüttelt, ordnet das richtig ein, wenn ihr euch gerade durchgeschüttelt führt. Durchgebrochen, es gibt die Durchbrüche, und manchmal sind sie so voll von Begegnung mit Gott, dass man nicht mehr was anderes möchte. Und durchdringen, wir haben einen Auftrag mit neuen Aufgaben, zu die der Heilige Geist uns befähigt. Und irgendwann werden Leute auf unserem Boden stehen, weil wir uns zur Decke gestreckt haben. Und was ich möchte oder was ich mir so wünsche, ist, dass so viele Leute wie möglich sagen, ja, das will ich. Ich will einer von denen sein, die für diesen Aufbruch einsteht, und dann kann sich vieles um uns entzünden. Und dazu gehört, was ich hier gesagt habe, wenn wir das tun, dann sind wir Weltveränderer im Team. Vor kurzem habe ich mal gehört, was das Wort Avantgarde eigentlich bedeutet, nämlich die Vorhut zu sein, die Leute, die zuerst losmarschieren. Und dazu sind wir als Christen berufen. Und es ist jetzt eure Sache zu sagen, ja, das will ich jetzt. Ich möchte einer von denen sein, die aufstehen, die bereit sind zu einem Aufbruch. Wie der aussieht, ist Gottes Sache, aber ich bin bereit. Und wenn ihr das wollt, dann möchte ich für alle, die dazu bereit sind, jetzt noch beten.